Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt sie Sigrid Brinkmann. Ein paar Wimpernschläge lang sieht man weit aufgerissene Augen, Hände vorm Mund, dann fliegende Küsse, herzliche Umarmungen. Ausdruck und Gesten der vom Gewinn des Deutschen Buchpreises überraschten Autorinnen und Autoren ähneln sich in jedem Jahr. Wie könnte es anders sein? Wer gestern im Saal zugegen war oder die Preisverleihung im Livestream verfolgte, konnte sich in die glücklich aufseufzende Martina Hefter hineinversetzen. Genauso wie in die 5 leer ausgegangenen Autoren und Autorinnen. Der Deutsche Buchpreis 2024 ist die 3. hochdotierte Auszeichnung, die die in Leipzig lebende Martina Hefter für ihren Roman »Hey, guten Morgen, wie geht es dir?« erhalten hat. Im Frühsommer hieß es, er sei das Buch der Saison. Nun ist er der beste deutschsprachige Roman des Jahres. Nach der Party gestern Nacht und einigen Interviews konnte ich Martina Hefter heute Mittag fragen: Hey, guten Tag, wie geht es Ihnen?
Guten Tag, mir geht es gut, dankeschön.
Ich muss kurz ausholen und die Grundkonstellation Ihres Romans skizzieren für denjenigen, die Ihr Buch nicht kennen. Und wir wollen uns natürlich über Hey, guten Tag, wie geht es dir unterhalten. Sie erzählen die Geschichte von Juno, die den Tanz liebt, und sie liebt ihren an einer unheilbaren Krankheit leidenden Mann, Jupiter. Ihn zu pflegen kostet Kraft, sich mit der Endlichkeit des Paarseins auseinanderzusetzen auch. In schlaflosen Nächten beginnt Juno auf Chatanfragen von Männern zu antworten, die offenkundig Love-Scamming betreiben. Das heißt, sie kommt mit Betrügern ins Gespräch, die Frauen Liebesversprechungen machen und im Grunde doch nur ihr Geld wollen. Mit einem Mann aber beginnt Juno nach einer Phase grotesker Selbstverstellung doch ein wirkliches Gespräch. Dem armen Lügner, die Würde nicht absprechen zu wollen, war das ein entscheidendes Moment beim Schreiben?
Ja, auf jeden Fall. Das war nicht eines, was ich mir vorgenommen hatte, aber es war sehr schnell klar, dass ich das ganz vorsichtig behandeln möchte und auch muss. Und es hat sich mir beim Schreiben immer mehr eröffnet. Ich habe mir vorher nicht so viel Gedanken darüber gemacht, muss ich auch zugeben, aber dann habe ich schon gemerkt, ich möchte diese Würde ihm bewahren. Und ich glaube aber, dass ich das beim Schreiben immer möchte. Ich weiß nicht, ob ich das von mir selbst so sagen kann, aber neulich habe ich darüber nachgedacht, dass es für mich beim Schreiben wichtig ist, dass ich keine Figuren haben möchte, die ich vorführe oder die ich, wie soll ich sagen, vielleicht sogar verachte oder so.
Die Chats sind ja ein wichtiger Bestandteil Ihres Romans. Sind Dialoge für Sie überhaupt eine gute Form, um nicht über andere zu rechten und auch nah dran zu bleiben an den Figuren?
Ja, finde ich schon, unbedingt, weil wie ein Mensch spricht, darüber kann man ihn ja auch schon gut erkennen oder erfahren. Und ich finde, das Sprechen, das mündliche Sprechen hat immer etwas, was eigentlich so ja, ganz viel mit einem selbst zu tun hat. Und natürlich liegt dann auch die Gefahr darin, dass man jemanden Worte in den Mund legt. Das ist dann schon auch eine Form der Anmaßung. Aber trotzdem ist das für mich immer eine ganz, ganz schöne, reizvolle Aufgabe. Und ich habe auch gemerkt, das habe ich schon länger gemerkt, dass ich auch eigentlich gerne theatrale Texte schreibe und immer schon gerne Dialoge auch geschrieben habe, also in meinen ganz früheren Romanen, weil das für mich eine Form ist, Menschen lebendig werden zu lassen.
Waren Sie, Frau Hefter, selbst längere Zeit im Netz aktiv, um zum Thema Love Scam zu recherchieren?
Ja, ich habe sehr viel recherchiert im Zuge des Romans, der eigentlich am Anfang so ein Essay werden sollte, ein längerer, weil ich durch eigene Erfahrungen auf dieses Thema gestoßen bin. Also mir haben tatsächlich auch Love Scammer geschrieben. Ich bin nicht drauf reingefallen. Ich wusste damals noch nichts von dem Thema, aber ich wusste, das kann irgendwie nicht stimmen, das ist merkwürdig, und habe es dann mehr oder weniger zufällig in dieser Zeit auch erfahren und habe dann angefangen zu recherchieren. Und da gibt es ja unendlich viele Dokumentationen auch. Es gibt auch ganz seriöse Quellen, auch von der UNO zum Beispiel, so im Bereich des organisierten Verbrechens gibt es viele Texte auch zu lesen, wie das überhaupt einzuordnen ist, weil es eigentlich sehr häufig auch in organisierter Form ausgeht, im großen Stil in Ländern des globalen Südens. Da erfährt man schon auch ziemlich niederdrückende Sachen. Es gibt auch Formen der Sklaverei oder der Zwangsarbeit mittlerweile. Ja, ich habe sehr viel darüber erfahren, tatsächlich.
Hat Sie an dem Thema auch interessiert, dass es schambehaftet ist?
Ja, das erfährt man auf jeden Fall. Es gibt eine hohe Dunkelziffer von Frauen, die sich gar nicht trauen, das zuzugeben und die dann nicht zur Polizei gehen. Es gibt aber schon auch andererseits genügend Frauen, die das zugeben. Aber es ist auch auf eine andere Weise schambehaftet, nämlich, dass es ein ganz, ganz schwieriges Thema für mich auch gewesen, nämlich die umgekehrte Form des Schams, der Scham. Es gibt viele Love Scammer in afrikanischen Ländern zum Beispiel, in denen das sehr viel betrieben wird, die sagen, dass wir als Erbinnen der Kolonialherrschaft über Afrika jetzt irgendwie auch verantwortlich dafür wären, was natürlich ein bisschen zu einfach ist. Das darf man nicht einfach so gleichsetzen und es bleibt trotzdem ein krimineller Akt. Aber trotzdem diese Verantwortung, die wir gegenüber dem Kontinent Afrika haben, ist mir schon auch zu Bewusstsein gekommen im Zuge der Recherchen. Das konnte man nicht so einfach wegwischen. Und das ist dann eine andere Form von Scham natürlich, die irgendwie in so ganz komische Fahrwasser manchmal auch geriet.
Der verwundbarste Charakter in Ihrem Roman ist der gebrechliche, von seiner Frau abhängige Mann, ein Autor. Es ist viel erwähnt worden, dass es Parallelen gibt zu Ihrem privaten Leben. Sie sind Performance-Künstlerin, so wie Ihre Heldin Juno. Im realen Leben ist Ihr Partner der Schriftsteller Jan Kuhlbrot. Er hat 2023 in Krüppelpassion oder vom Gehen sein Leben mit multipler Sklerose thematisiert. Unser Kollege Jan Drees hat gestern im Deutschlandfunk Kultur bemerkt, Zugewandtheit, das sei bei Ihnen auch ein ästhetisches Prinzip. Ihre Sprache sei weich und durchlässig. Erkennen Sie sich darin?
Ja, unbedingt. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Das ist jetzt kein Programm, das ich mir so auf den Plan geschrieben habe, wie ich schreiben möchte. Aber ich glaube, dass ich so sein möchte oder dass ich meine Sprache so haben möchte. Aber trotzdem wäre das nichts, was man vielleicht dann auch, wenn man es sich vorgenommen hat, dass man das so einfach schaffen kann. Aber ich kenne mich da schon wieder, doch, muss ich sagen. Es hat mich gefreut, dass es so nach außen sich auch so zeigt.
In der Jurybegründung heißt es, Ihr Roman sei klug choreografiert. Sie haben ja nun eine Ausbildung als Tänzerin gemacht, bevor Sie am Literaturinstitut Leipzig Schreiben studierten. Legen Sie, wie das ja beim Tanz passiert, die großen Bewegungslinien fest, bevor Sie Ihre Figuren dann agieren lassen?
Nein, das tue ich eigentlich nicht. Das ergibt sich dann aus dem Anfang heraus. Also ich habe einen kleinen Anfang, fast wie wenn man anfängt, etwas zu stricken oder so. Und dann sehe ich aber schon die Muster. Und dann fange ich erst an, diese Muster weiterzuführen und Strukturen zu bilden und Strukturen auch weiterzuführen. Das finde ich auch eine ganz tolle Arbeit. Also die formale Arbeit am Schreiben, gerade auch bei einem Roman, der sich ja ein bisschen ausbreiten kann, das finde ich jedes Mal auch sehr erfüllend. Und ich glaube auch, dass es generell in der Choreografie, wenn wir schon davon auch sprechen, auch nicht immer gleich gemacht wird. Da gibt es ja auch so viele unterschiedliche Herangehensweisen, die sind vielfältig. Und ich denke, in der Literatur wird das auch so sein. Es gibt sicher auch Leute, die machen sich vorher Pläne und Schemen. Und dann ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung.
Das Bewegungsfeld ist ja relativ klein. Wir haben die Wohnung, vieles spielt sich vor dem Display des Computers ab. Und haben Sie deshalb auch die Sternenguckerei zum Thema gemacht? Also da haben wir dann mit dem Himmel die größtmögliche unerreichbare Weite und natürlich auch Namen, die Planeten entliehen sind.
Ja, das war einerseits, weil meine Romanheldin Juno hat wirklich so ein bisschen so eine Art Hobby, dass sie sich für Astronomie interessiert auf einem sehr, sehr hobbymäßigen Niveau. aber genau das hat mir auch die Möglichkeit gegeben, so diese Perspektive zu erweitern, also aus dem Zimmer, aus der Wohnung hinaus, direkt zum Himmel und auch vom Himmel auch wieder zurück. Und wenn man auch rein bezogen auf die nördliche Erdhalbkugel, wozu zum Beispiel dieses Land Nigeria auch gehört, wo der Venu, der Love Scammer, eben lebt, mit dem sie sich unterhält, meine Juno, wenn man da von zwei unterschiedlichen Punkten hochschaut, dann sieht man halt eigentlich dieselben Sterne, nur sehen die Sternbilder eben jeweils ganz unterschiedlich aus, wie sie liegen. Also sie sind anders in ihren Richtungen, also sind anders ausgerichtet. Und solche Sachen haben mich dann schon, das ist natürlich auch so ein räumlicher Aspekt gewesen, den ich dann auch schön fand.
In ersten Reaktionen auf die Preisverleihung wurde auch gesagt, Ihr Roman sei im besten Sinne ein Buch für alle, also eine denkbar breite Schicht. Sie waren im Sommer ja schon viel auf Lesereise und nun geht's bestimmt auch bald wieder los. Haben Sie ein sehr gemischtes Lesepublikum angetroffen?
Ja, tatsächlich. Das ist auch was, das mich wahnsinnig gefreut hat. Das habe ich auch überhaupt nicht so geplant oder so. Aber ich habe das gemerkt, dass es tatsächlich ganz viele Themen zu geben scheint in dem Roman, die unterschiedliche Leute unterschiedlichen Alters vor allem auch ansprechen. Also jüngere Leute genauso wie ältere Leute. Und das fand ich wirklich so mit das Schönste an meinen Lesereiseerfahrungen bisher.
Ja, natürlich greifen Sie ein gegenwärtiges Phänomen auf. Also Menschen leben ja und nicht wenige Beziehungen im Netz, zum Teil, weil sie gezwungen sind, an anderen Orten leben, auch innerhalb eines Landes, nicht nur über Kontinente hinweg. Sie erfinden sich partiell darin. Das verändert Sie, die Sicht auf den anderen auch. Eigentlich ist es ja ein schöner Liebesroman, den Sie schreiben, denn die Bindung an den Menschen, dessen Körper hinfälliger wird, ist unheimlich stark.
Ja, genau. Das finde ich auch ein schönes Stichwort. Ein Liebesroman, das hat sich auch mir immer mehr eröffnet, dass es eine Form von Liebe ist. Und es ist nicht der klassische Liebesroman. Die Liebe sieht da ganz anders aus. Und das fand ich auch und hat mich auch irgendwie mit Freude erfüllt, weil man will ja schon immer mal einen Liebesroman schreiben und weiß natürlich um die Fallstricke, die das mit sich bringt.
Sie arbeiten, Frau Hefter, gerade an einer Aufführung, die Ende November Premiere am Schauspiel Leipzig haben wird. Soft War ist der Titel, Love Scam ist das Thema. Basiert die Performance auf Ihrem Roman?
Die basiert auf dem Love-Scamming-Aspekt des Romans, nicht auf dem restlichen Gefüge. Und wir haben auch keinen Text aus dem Roman, sondern nochmal neu einen natürlich theatralen Text geschrieben. Da geht es so allgemeiner um dieses Thema, wo wir auch reflektieren, ob wir darüber überhaupt eine Performance machen dürfen. Es ist aber nicht so moralinsauer, wie sich das jetzt anhört. Das ist schon auch sehr unterhaltsam. Wir spielen da auch einen anderen Original-Chat nach, den ich tatsächlich auch mal geführt habe mit einem Love-Scammer, wo ich ihn auch belogen habe. Und wo wir uns dann aber auch fragen, dürfen wir eigentlich auch diese Love-Scammer belügen? Oder darf ich das? Und ja, das greift so ineinander über.
Sie haben vor Ihrem jetzt preisgekrönten Roman 5 Lyrikbände publiziert. Reift schon ein Sujet für den nächsten Roman oder kommt jetzt eine Zeit, in der Sie wieder mehr Lyrik schreiben?
Nein, tatsächlich möchte ich gerne meinen nächsten Roman schreiben. Ich habe auch schon mit Skizzen angefangen. Also im Moment bleibt wirklich nicht viel Zeit zu schreiben. Und ernsthaft damit anfangen werde ich erst Anfang nächsten Jahres. Aber mir hat das gerade Freude gemacht. Ich will auch irgendwann wieder Lyrik schreiben, aber jetzt gerade ist so viel an Stoffen auch wieder für mich. Die haben sich neu eröffnet und das möchte ich jetzt erstmal mit dem Roman bearbeiten.
Martina Hefter, ich bedanke mich sehr für das Gespräch und wünsche viele gute Begegnungen auf der Buchmesse, die heute Abend ja offiziell eröffnet wird.
Bedanke mich auch sehr und auf Wiederhören.
Am Stand des Klett-Cotta Verlags, der Martina Hefters Roman Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Publiziert hat, wird es in den kommenden Tagen garantiert viel Gedränge geben. Und natürlich kann man die Trägerin des Deutschen Buchpreises auch auf verschiedenen Messebühnen erleben. Nach 17.30 Uhr gibt es in unserem Magazin Kultur heute ein weiteres Gespräch über Martina Hefter und ihren Roman. Karin Tietbeck schreibt fantastische Literatur und weil der Markt für diese Art von Prosa eher begrenzt ist, übersetzt sie ihre düsteren Geschichten über Menschmaschinen und Pflanzenmenschen auch ins Englische. Zu Hause ist die 47-jährige Autorin in Stockholm. Hartmut Kaspar hat die imaginären Welten der Karin Tietbeck näher betrachtet.
Karin Tietbeck ist Schwedin. Und Schweden ist ein eher dünn besiedeltes Land. Ein Land, in dem, glaubt man dem Buchmarkt, verlässlich Mord und Totschlag herrschen und die Bevölkerung weiter ausdünnen, sodass am Ende womöglich nur noch Ermittler und Krimi-Autoren übrig bleiben. In Karin Tietbecks Erzählungen geht es weniger blutig zu, aber eben auch nicht viel lichter als in den düsteren Schweden-Krimis. Selbst dann nicht, wenn von Liebe die Rede ist.
Franz Hiller, ein Arzt, verliebte sich in ein Luftschiff. Er besuchte eine Messe in Berlin, um die Wunder der Moderne zu sehen. Automobile, Propellerflugzeuge, mechanische Diener, Differenzmaschinen und andere Dinge, die die Menschheit in die Zukunft begleiten würden. Das Luftschiff war inmitten der Luftfahrtausstellung festgemacht. Auf einem kleinen Schild neben der Sperrleine stand ihr Name, Beatrice.
Hiller, noch ungebunden, betrachtet Beatrice und was er sieht, ist schlicht unwiderstehlich.
Franz konnte nicht aufhören, sie zu betrachten. Ihr Rumpf war auf verlockende Weise länglich. Matt schimmernde Haut spannte sich über ein sanft gerundetes Skelett. Die kleine Gondel war aus dunklem Holz und mit Messing verziert, mit dicken Glasfenstern, die an den Ecken abgerundet waren. Beatrice war vollkommen. Sie wippte langsam auf und ab, wie ein schlafender Wal. Dabei war sie hellwach. Franz spürte, wie sie ihre Aufmerksamkeit auf ihn richtete.
Leider ist Beatrice als Einzelstück und Prototyp unverkäuflich. In seiner Liebesnot kauft Hiller ein Nachbau, Beatrice die zweite, mit der er dann in einer Lagerhalle zusammenzieht. Aber glücklich wird er nicht. Später mietet sich in seiner Nähe die Druckereigehilfin Anna Goldberg ein, die ihr Herz an Herkules, eine Dampfmaschine, verloren hat. Die Beziehung trägt Früchte. Anna wird von Herkules schwanger. Das Kind, als es zur Welt kommt, ist, wen wundert's, ein Hybrid aus Mensch und Maschine. Aber das sei vorweggenommen. Eine ausgesprochen glückliche Familie wird man nicht. Groteske Mischwesen aus Pflanze und Tier, Tier und Mensch, später Mensch und Maschine, bevölkerten die Welten der fantastischen Literatur immer schon. Seit dem Aufstieg der Science-Fiction ist vor allem der urbane Raum, ist die Metropolis mit ihren Montagehallen, Laboren und Fabriken zum bevorzugten Spielort geworden. Die titelgebende Geschichte Juggernaut erzählt von einer Konstruktion, einem mechanisch-biochemischen Hybrid, der zugleich Großfamilie und Insektenstaat, Automobil, Apparat und Matrix, ja Gebärmaschine im Wortsinn ist. In vielen ihrer Geschichten aber verzichtet Tietbeck auf technische Apparaturen. Ihre Erzählungen spielen vor allem auf dem Land, sind im Kern Familiengeschichten, angesiedelt oft in den Grenzgebieten zwischen Zivilisation und Natur an ihren Überlappungsfronten. Aus den dortigen, fast schon jenseitigen und immer unergründlichen Wäldern tauchen Gestalten wie aus verschollenen Märchen auf oder aus alten, unerzählten Sagen. Humanoide, die aus Pflanzen knospen, unbegreifliche Organismen, die nur vorübergehend in der Menschenwelt hospitieren und sie dann wieder verlassen, spurlos.
In jener Nacht habe ich zum ersten Mal nach vielen Jahren wieder von Mama geträumt. Sie stand am Waldrand, den Rücken mir zugewandt. Ich saß im Sandkasten. Ich konnte mich nicht bewegen. Sie verschwand zwischen den Bäumen und ein leises Klingeln ertönte, wie von winzigen Glöckchen.
Tietbecks Sprache ist von einer manchmal geradezu archaischen Schlichtheit, als stamme sie aus alten Sagas. Allerdings hält sie sich frei von Altertümeleien. Nicht bei jeder Kreatur leuchtet die Notwendigkeit ein, sie aus der Finsternis der schwedischen Wälder hervor und ans Licht der Veröffentlichung zu zerren. Manches Detail wirkt schrullig. Manches bleibt so tief in den Traditionen der schwedischen Kultur eingebettet, dass es einer Erläuterung bedarf. Insgesamt aber ist diese unaufdringliche Stimme und wie sie vom bleibend Unheimlichen, vom zeitlos Ungeheuren, von der Konfrontation mit dem ganz anderen erzählt, wirklich hörenswert.
Hartmut Kasper über die fantastischen Erzählungen von Karin Tietbeck. Hannes Riffel hat sie aus dem Englischen übersetzt. Das Buch Juggernaut ist vor einigen Tagen im Carcosa Verlag erschienen, zum Preis von 18 Euro. Auf die Nachrichten folgt gleich die Sendung Forschung aktuell. Darin erfahren Sie unter anderem mehr über einen neuen Test zur Erkennung von Endometriose. Ich bin Sigrid Brinkmann und wünsche einen guten Nachmittag.